umgehauen, herausgefordert, wachgeschüttelt. Und ich saß da und habe gesagt, Heiliger Geist, ich bitte so, ich wünsche mir so sehr, dass du heute ein paar Leute auch das tust, dass du einfach so mit deinem Geist so ein bisschen schüttelst. Ein paar Leute. Und deswegen, ich habe, weiß nicht, diese Botschaft oder diese einfach, wusste ich, wie das so benennen. Und ich habe geschrieben und gesagt, so, bewahre dein Garten. Bewahre dein Garten. Nicht diesen physischen Garten vielleicht, aber deinen persönlichen Garten. Und wir finden vieles im Wort Gottes, diese Vergleiche, dass wir, unser Herz, wir als Menschen, irgendwie ein Boden oder Acker sind, wo der Samen hineinkommt. Dass wir Frucht bringen. Ist nirgendwo geschrieben konkret, dass wir ein Garten sind. Aber trotzdem, wir finden wir auch in Jesaja und Psalm 80, wo Gott beschreibt das Volk Israel, dass er das Weinberg ist, sein Weinberg ist. Und das sind so viele Hinweise darauf, dass wir irgendwo durch diesen Saat und Ernte, dass da irgendwie so ein Boden ist, wo das hinfällt und Frucht bringt. Und so sind wir auch irgendwie so ein Acker, wo wir leben. Das ist so wie ein, dass wir so Menschheit, so, wo wir leben. Jeder ist irgendwann, irgendwo eingepflanzt in diesem Acker, dieser Welt. Und irgendwo und irgendwann ist dein Leben, hat das an Anfang, hat angefangen zu leben. Und so ist entstanden, so, oder entsteht so ein Acker, und wir wissen, wer einen Garten hat und oder mal gesehen hat, dass man im Frühling den Garten so gräbt und vorbereitet für die Ernte, und dann macht man so Beete. Da ist ein Beet mit Radieschen vielleicht, da mit Zwiebeln, mit Möhren und Tomaten und Gurken, macht man so Beete. Und so ungefähr ist es auch in unserem Leben. Wir sind in diesem großen Garten hineingepflanzt, und dann fängt unser Leben an, wo wir anfangen, so Beete zu bauen in unserem Leben. Und das ist das erste Beet, habe ich genannt, Persönlichkeit, ich. Ich als Person. Natürlich, man weiß, dass wenn man geboren ist, kleiner Baby ist, da kann man noch nicht viel tun, eigenes, um dieses Beet zu pflanzen, zu pflegen. Da kommt das langsam, wächst das langsam herein. Da sind andere Leute, die helfen, dieses Beet zu wachsen. Da sind die Älteren, und da sind dann auch Leute, die einfach unterstützen und das Beet. Aber irgendwann ist der Mensch erwachsen und fängt eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Verantwortung übernehmen und fängt an zu unterscheiden, was gut und böse ist, und fängt so an sein Leben. Und ich weiß, und jeder hat wahrscheinlich so auch aus Kindheit schon als Kind gemerkt, das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht, das ist gut für mich. Und natürlich ist da auch, wie gesagt, diese Erziehung der Eltern und vieles, wo man das hinweist auf gute Dinge und auf schöne. Und man wächst so hinein, heraus, und wird erwachsen, und wird man auch vieles von der Außen beeinflusst. Und das ist gerade die Frage dann, wenn wir größer sind, wie baue ich mein Beet, meine Persönlichkeit auf? Was tue ich, um da eine gute Frucht zu bringen, dass eine gute Frucht entsteht? wo nehme ich diesen Samen, wo nehme ich diesen Dünger, der diesen Boden vorbereiten, damit gute Frucht bringt, entsteht. Und da denke ich, jeder hat erfahren, das ist nicht so einfach, dieses Beet schön zu bewahren. Wir merken auf einmal, dass da auch Unkraut wächst, wo gar nicht wir gesät haben, und auf einmal kommt der Unkraut, das Unkraut. Und merken, da sind, wo wir mit aufeinander stoßen auf Dinge, was ich nicht will. Und das bringt mir Probleme, und wo ich einfach kämpfe. Und manchmal auch bewusst oder unbewusst steigt dieser Unkraut so mächtig in unserem Beet, dass wir gar nicht mehr schaffen, das rauszureißen. Aber das Gute ist, dass Gott, der Schöpfer Himmel und Erde, der ist der Gärtner. Und von ihm, er gibt uns und hilft uns, dieses Beet zu bewahren und zu pflanzen und zu sorgen für das Beet. Und das ist das Gute, dass Gott der Herr ist über, und dass wir da immer wieder schöpfen können, nehmen können. Und das ist so wichtig, dass wir gerade bei Gott das suchen und finden. Diesen Boden nähren, diesen Dünger bei Gott nehmen und da hinein pflanzen unser Beet, damit diese Frucht entsteht. Das ist so wichtig, diesen göttlichen Dünger zu haben, immer wieder von Gott zu nehmen und in diese Erde hinein zu pflanzen, das Gute, das, was Frucht bringt. Ich habe gestaunt, und mir hat das ich habe im Fernseher eine Sendung gesehen, wo Leute, Experten haben erzählt, wie man besser den Rasen pflegen kann, damit dieser Unkraut nicht so wächst und der Moos da alles. Und da waren Leute, die haben dann so verschiedene Gifte und was auch immer gegen Unkraut vorgestellt, und das ist gut und das ist gut und dies und jenes. Und da war einer, der sagt, alles schön und gut, alles gut, aber ich habe eine andere Erfahrung. Ich mache was anders. Und das hat mir so fasziniert. Und er sagte, wenn wir den Unkraut und das Moos einfach frei wollen werden von dem, dann müssen wir nicht diese Pflanzen, den Unkraut und Moos vernichten. Wir brauchen, dass der Rasen mehr Kraft bekommt, mehr Vitamine bekommt, mehr Dünger da rein. Und er sagt, es gibt dann praktisch am Frühling einen Dünger, für Frühling, für Sommer, für Herbst und für Winter. Immer muss der Rasen gedünnt werden. Und wenn der Rasen dann richtig kräftige Vitamine bekommt und fängt an zu wachsen, dann wächst er so sehr, dass der Unkraut und Moos einfach erstickt. Wo ich das gehört habe, ich gesagt, mache ich. Und habe jetzt ein paar Jahre schon gemacht, am Frühling, am Sommer und im Herbst dünne ich meinen Rasen. Und ich merkte, dass so ein Streifer, wo Schatten und Bäume ist, da war viel Moos. Und jetzt merke ich, der Moos geht weg. Ist viel weniger geworden, weil der Rasen kommt da hoch. Und der Rasen wirklich wird eine grüne Fläche, nicht dieses so weiche Moos, sondern der Rasen kommt da hoch. Ich dachte, boah, ist klasse. Und genau so habe ich gesagt, Gott, genau das Gleiche brauchen wir auch. Um diesen Unkraut zu vernichten, damit das nicht wächst in unserem Leben, müssen wir mehr Dünger haben von Gott, damit wir, unser Geist, wachsen kann und unser Fleisch wird erstickt werden mit unserer Begierde des Fleisches. Persönliches Beet. Wie baust du auf? Wo tankst du? Wo nimmst du diese Vitamine, diese Energie, um dein persönliches Leben aufzubauen? Wo nimmst du das? Aus den Medien, aus dem Fernseher oder aus dem Gottes Wort? Wo nimmst du? Ich denke, das ist sehr wichtig, das zu kennen. Ich will mit dieser Botschaft keinem irgendwie kritisieren oder negativ darstellen. Ich will ermutigen. weil das hat mich so gepackt. Persönliches Bett. Dann bauen wir ein Bett der Familie. Geschwister, Eltern, wo wir einfach hineingeboren werden oder leben in eine Familie. Natürlich erleben wir da alles, oder? Gutes und nicht so Gutes. Wir erleben da Liebe, Annahme, Vergebung, Offenheit, Korrektur. Das alles erleben wir in der Familie. Und das ermutigt und baut auf, formt uns. Aber ich weiß, dass auch, ich kenne auch Leute, die auch weiß, dass auch andere Seite ist. In der Familie geschehen Dinge in der Familie, wo vieles, viel Verletzung ist. Ablehnung, Gewalt, Hass. Das geschieht auch in der Familie. Und manche Leute sagen, ja, ich habe so eine schwere Kindheit gehabt und jetzt kann ich nicht meine eigene Familie bauen. Ich habe so viele Probleme oder ich kann nicht. Aber das Gute ist, dass wo wir Jesus angenommen haben, wo Jesus unser Retter ist, wo Jesus in unser Leben hineingekommen ist, dann hat er uns ein neues Beet gegeben. Ein neues Beet, wo wir pflanzen können, ein neues Leben geben, wo wir aufbauen können. Und das ist dann wichtig, wirklich, dass in diesem neuen Beet, was Gott dir gegeben hat, das neue Leben, da anfangen zu aufbauen, in deiner Familie. Und das sind gerade diese gute Samen, wo die Liebe, wenn du anfängst in deiner Familie, Liebe streuen, Liebe sehen in dein Familienbeet. Und die Liebe wächst auf. Und du wirst sehen, wie dir eine Veränderung geschieht in deinem Familienbeet. Offenheit, Ehrlichkeit da hineinpflanzt. Und das geschieht eine Umwanderung in diesem Beet. Und du wirst erleben Wunder, Wunder. Gott gibt dir diese Kraft, wenn du auch schwere Zeiten durcherlebt hast und vielleicht Missbrauch und Gewalt oder was auch immer, Wut, was auch immer. Ja, aber in Christus Jesus, wenn du in Christus Jesus, Christus in dir lebt, dann ist, er gibt dir die Kraft, das zu tun. Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Wir brauchen nicht auf das Alte aufbauen, sondern auf das Neue. Auf das Neue, wenn Jesus Christus in uns ist. Kommen wir nächstes. Kommt dann ein Beet der Ehe. Oh, ich weiß, wie das vor 36 Jahren war, wo wir zusammen mit Lilly angefangen haben, unser Beet aufzubauen. Wow, das war so romantisch, so was Schönes. Da war Verliebtheit, boah, Glück, Freude, kuscheln, miteinander reden, Zeit füreinander. Boah, das war so herrlich, das Beet aufzubauen und immer wieder gucken, wie das alles. Und jeder war so mit Begeisterung dabei und einer hat diese Idee, der andere hat diese Vision und Träume so. Und boah, das war so richtig spannend. Das war gut, das war gut. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, da kommt auch der Unkraut hoch. Der Unkraut habe ich gar nicht gesät, aber der kommt auf einmal auch hoch. Das sind Verletzungen, das sind Enttäuschungen, da ist Kritik und alles Mögliche. Der Unkraut kam auch hoch. Und ich muss ehrlich sagen, das war nicht immer einfach, dieses Unkraut rauszureißen. Der hat tiefe Wurzeln gehabt. Das war nicht immer einfach. Das fließen Tränen der Buße und Vergebung. Das war nicht einfach, aber war notwendig. Und es ist so wichtig zu erkennen, zu wissen, wer diesen Unkraut da hinein sät oder hineinbringt in das Beet der Ehe. Manchmal steht da vorne vor dem Partner und sagt und sieht einfach den Feind da in ihm, oder? Hat jemand sowas erlebt? Keiner? Wow, toll. Ich dachte immer, wie kann sie mich so verletzen? Wie kann sie mir das so vor den Kopf werfen? Und ich weiß, dass wir eines Tages auch so standen und haben uns in die Augen geschaut und gesagt, warum? Warum verletzen wir uns? Ich liebe dich, du liebst mich. Warum? Da haben wir erkannt. Und da haben wir uns gefragt, wollen wir das? Nee, wir wollen das nicht. Will Gott das? Nein, Gott will das auch nicht. Wer ist da noch? Der Satan. Dann habe ich gesagt, so, jetzt wir beide und Gott, wir verbinden uns zusammen und gehen im Kampf gegen den Satan. Und wir werden kämpfen mit Gott, damit er nicht uns mehr hier aufputscht und gegenseitig auf, damit wir uns verletzen. Und wir haben eine Strategie aufgebaut. Jeder kann das für sich machen, wie das am besten ist, aber das hat uns geholfen. Wenn das mal wieder so, wo der Satan so angreift und wollte uns wieder auf die Palme bringen und durch verschiedene Sachen. Da haben wir so eine Strategie und das hat uns sehr geholfen, wo wir einfach gesagt, nein, Satan, du weißt, wir kämpfen nicht mehr gegenseitig, sondern wir kämpfen gegen dich und du hast keine Chance. Und das ist das Gute, den Feind zu erkennen, nicht den Partner zu erkennen, sondern gucken, wer ist dahinter, wer steckt dahinter, wer macht das? Das macht nie macht einer, weil jeder liebt seinen Partner. Aber da ist einer, der will das zerstören. Er will diesen Unfrieden hineinbringen. Er will dieses Beet zerstören, wo einfach diese Harmonie ist, wo ist diese Liebe, wo diese Blüht aufgeht, wo der Beet so schön blüht und so schön ist. Er will da Unkraut, er will da Disteln reinmachen, er will da Brennnessel oder was auch immer reinmachen, dass wir uns verletzen und uns nicht wohlfühlen. Und da braucht man diesen wunderbaren Dünger hinein in diesen Beet der Ehe. Da braucht man diese Wertschätzung, den einen den anderen wertzuschätzen. Ob das verdient hat oder nicht verdient, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Gott schätzt uns auch sehr wertvoll. Wir sind auch sehr wertvoll vor Gott. Dann haben wir auch diesen Pflicht oder diese den anderen auch wertschätzen. Wir haben kein Recht, den anderen nicht wertschätzen, weil Gott uns wertschätzt. Ermutigung. Wenn einer vielleicht nicht so gemacht hat oder wir, kannst nicht, hast zwei linke Hände, kriegst nicht hin. Hättest du lieber Handwerker geschickt, das war's aber. Nein. Sagst, ey, okay, nächstes Mal werden wir besser machen. Ermutigen, zu Dinge zu machen. Lob. Ehrlichkeit miteinander. Respekt gegeneinander. Das ist alles dieser Dünger, der hilft, Frucht zu bringen. Kinder, das nächste Beet, wo Kinder kommen in die Familie hinein, Babys. Und ich glaube, jeder Elternpaar, wenn da so ein Baby kommt und so ein Kleinen auf die Hände hält und sagt, oh, so süß, so drücken, zu knutschen, zu verküssen, ne? So, oder? So, ach, so süß, so schön. Und man denkt, ach, die bleiben immer so klein, so Babys. Die bleiben immer so schön. Ich werde keine Probleme haben. Die sind immer ruhig und schön. Und wenn sie größer sind, dann werden sie auch durch die Nacht durchschlafen. Kein Problem. Aber, glaube ich, jeder Elternpaar hat es schon erlebt. Auch Enttäuschungen, oder? Wenn das Kind auf einmal zeigt oder sagt, nee, das will ich nicht, das mag ich nicht. Und hat andere Interesse. Und und dann tut nicht das, was wir wollen oder was wir uns nicht vorgestellt haben. Und dann gibt es Konflikte, oder? Einer hat mal gesagt, es gibt drei Sorten Erziehung. Drei Sorten, was heißt Sorten oder ein Methoden oder wie auch immer. So diese erste Methode, so streng. So. Da das ziehst du an, das isst du, kein Handy, kein dieses oder 5 Minuten, dann gehst du schlafen, dann kommst du nach Hause und, so. Stramm oder so. Oder wenn nicht, dann vielleicht noch so. So, strenge, damit das Kind Grenze weiß und kennt alles, damit keine dumme Sachen passiert, so. Die andere Sache ist die Freiheit. Kann er machen, was er will. Kann er Handy spielen bis morgen früh morgens, kann er Süßigkeiten essen, wie viel er will, Cola trinken und wer weiß, was alles machen. Nach Hause kommen um 4 Uhr morgens, egal, Freiheit. Und die dritte ist, Vorbild zu sein. Als Eltern ein Vorbild, die Kinder zu sein. Und das, glaube ich, ist am schwierigsten, oder? Aber am effektivsten. Vorbild zu sein vor den Kindern. Vorbild zu sein. Die Kinder schauen, wie ich lebe, wie ich meine freie Zeit verbringe, was interessiert mir, wie ich umgehe mit meinem Partner, wie rede ich und alles. Die merken das, die sehen das und daraus bauen sie ihr Leben auf. Und deswegen ist das so wichtig, dass die Kinder ganz von Anfang an schon, wo das Beet klein ist, mit zu aufbauen, das Beet, und mitkommen, mit erkennen und verstehen, die Bedürfnisse, die Wünsche des Kindes zu verstehen. Nicht einfach sagen, so, ich bin Eltern und ich weiß, wie es geht, bin selber aufgewachsen, ich weiß, wie es geht und so. Nein. Einfach mit dem Kind mitgehen, das, was ihr erlebt, was ihr fühlt, mitgehen. Mit viel Liebe, Ermutigung zu dem Kind zuhören. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir keine Zeit haben, das Kind zuzuhören und seine Bedürfnisse, was ihr erlebt so, zuzuhören und mitzugehen. Ist natürlich viel einfacher, immer ein Handy oder vor dem Fernseher sitzen oder was auch immer, beschäftige dich und ich habe meine Ruhe. Aber das ist nicht der Ausgang, das ist nicht Ausweg. Nachher werden wir das ernten. Was wir sehen, das werden wir ernten. Wenn wir mit unserem rechthaberisch Kritik, Ungeduld und zur Rechtweisung und mit allem in das Beet dieses Kindes hineinkommen und so, ne? Wir können sehr viel Verletzung, dieses kleine Pflanze können wir kaputt machen. Und er wird vielleicht nicht mehr wachsen. Deswegen ist es so wichtig, wir als Eltern, dieses Beet der Kinder mit sorgfältig, mit viel Liebe, mit Verständnis pflegen. Ich bin aufgewachsen in ein kommunistisches Land, in Kirgisistan. Da war ja Kommunismus und es war sehr, sehr schwer für unsere Eltern, uns auch erziehen im Glauben. Und es wurde richtig uns Kinder, das war so, dass du mit 18 Jahren erstmal volljährig bist und ab 18 Jahren kannst du entscheiden oder darfst du dann zur Kirche gehen, Gottesdienst oder Jugend und sowas. Und bis 18 Jahre hast du kein Recht, irgendwie was zu machen. Du bist mit 18 Jahren nur. Und ich weiß, wir waren als Kinder und wir sind auch gerne zum Gottesdienst gegangen, weil da waren Freunde und so, wir waren ziemlich zusammen und so. Und es waren solche Zeiten oder Situationen, wo dann Ende des Gottesdienstes kamen die Lehrer in die Kirche und standen hinten bei der Tür und haben alle Namen von den Kindern aufgeschrieben. Und wenn wir das gemerkt haben, dann haben wir uns unter die Stühle versteckt oder mit der Menge des Leute irgendwie durchgemogelt und rausgelaufen und so. Aber es war schon manchmal ganz heftig. Und dann aber, den nächsten Tag, Montag, in der Schule, wir hatten da in unserem Ort nur eine große Schule, von Grundschule bis 10. Klasse. Und dann Montag, die erste Stunde, müssen die ganze Schule muss da auf den Schulhof. Und jede Klasse muss dann so stehen, in Reihe so auf den Schulhof. Und dann kam der Schulleiter mit einem großen Zettel raus und hat dann die Namen vorgelesen, was sie am Sonntag aufgeschrieben haben. Und dann mussten wir Kinder, die da waren, mussten wir alle vor der Schule, vor der ganzen Klasse auftreten, mit Gesicht zu der Schule, zu den Kindern oder zu den Klassen. Und dann kam der Schulleiter und dann hat uns ja voll gepredigt, diese Moralpredigt gehalten. Was seid ihr für dumme Kinder? Wer glaubt heute noch an Gott? Das ist alles altmodisch. Was und fing er an, so vor der ganzen Schule uns da richtig, das war Mobbing pur, sage ich. Pur. Natürlich war dann auch, Leute haben dann gesehen, die ganze Schule sah, wer das ist. Und natürlich in der Pause wurden dann auch, ja, nicht so behandelt. Wurde auch einfach vorbeigehen, einfach so ein Schmerz im Gesicht gespuckt. Und das war wirklich, manchmal wirklich. Und ich als Teenager, als junger Mann und viele andere von meinen Freunden habe oft darüber gesprochen und gefragt, hey, ist das richtig, was uns Eltern und die ganze Kirche und das ganze Gott, vielleicht existiert da überhaupt nicht. Vielleicht leiden wir und wer weiß, was sie dulden hier und wer weiß, was alles. Für nichts. Warum? Lass uns vielleicht wirklich, das ist die Wahrheit vielleicht. Und viele Kämpfe haben wir gehabt, als in junge Jahre. Aber eins weiß ich und habe ich erlebt, wo meine Eltern, die haben dann in ihrem Schlafzimmer im Gebet, im Kampf standen für uns als Kinder. Und die haben den Namen Jesus ausgerufen und haben gesagt, nein, Feind, du kriegst unsere Kinder nicht. Nein, Satan, du kriegst die nicht. Wir bauen eine Mauer, Schutzmauer für unsere Kinder und du kriegst die nicht. Und ich bin so dankbar, dass meine Eltern Kämpfe geführt haben, die ich damals vielleicht gar nicht so merkte oder erlebt habe. Und ich weiß auch aus eigenen Kindern, wo sie auch so in diesem Alter waren, haben drei Kinder und in diesem Alter waren, Teenageralter, wo sie auch diese Frage gestellt haben. Und ist das richtig, was die Eltern beibringen? Da draußen sind so verschiedene Möglichkeiten, so verschiedene Dinge, wo ich meine Freizeit und wo auch ich Spaß habe und so. Und dann waren auch Verletzungen von Gläubigen, von Gemeindemitgliedern, haben die auch erlebt, Verletzungen. Und alles Mögliche. Und wir sind dann auch gegangen in den Kampf und haben gesagt, Satan, wir geben die nicht auf. Wir geben die nicht auf. Und wir haben versucht, mitzugehen mit ihnen. Und nicht gesagt, ach, das ist alles Blödsinn, hört nicht auf die, das ist alles Quatsch. Nein. Das bringt nichts. Wir sind mitgegangen, mitgelitten, mitgeleitet, im Gebet und Unterstützung getragen. Das ist unsere Aufgabe, Eltern, die Kinder wirklich im Gebet zu tragen. Nicht erwarten, dass das und das und das jeder macht oder der ist schuld oder der ist schuld. Keiner ist schuld. Das ist der Feind, der will unsere Kinder wegreißen. Und wir als Eltern, tragen diese Verantwortung, in diesen Kampf zu gehen und nicht erlauben, unsere Kinder da draußen irgendwie, dass der Feind dich nach draußen zieht und da ich misshandelt oder was heißt nicht misshandelt, aber ich zerstört ihr ganzes Leben vielleicht. Seid nicht zufrieden, Eltern, mit das, was eure Kinder erleben. Das, was, ja, die gehen nicht im Gottesdienst, aber gut, die sind so, leben so, naja, die haben keine Drogen, die sind ja, naja, so. Seid nicht zufrieden damit. Seid nicht zufrieden. Und ich habe gesehen, dass wir jetzt auch immer beten, auch für unsere Enkelkinder, Das ist eine ganz andere Zeit, wo wir vielleicht, wo ich groß geworden bin oder wir Eltern groß geworden sind. Aber der Kampf ist das Gleiche. Das ist ein geistlicher Kampf, nicht ein physischer, ein geistlicher Kampf. Und da muss man geistlich dran gehen. Und die Kinder sind manchmal oder sind gar nicht schuld, wenn die manchmal so ausflippen oder sowas machen. Da ist den Verführer muss wir, mit dem müssen wir kämpfen und nicht mit den Kindern. Kinder müssen wir Wertschätzung geben, Vertrauen geben. Das müssen wir den Kindern geben. Und nicht mit Kritik und Schläge und Ratgeber und so. Die brauchen Liebe, die brauchen Anerkennung und brauchen Wertschätzung. Ja, ich weiß, dass zum Beispiel auch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben, gerade so als Teenager, wollte man auch manche Dinge ausprobieren, wie das Leben ist. Und dann sind wir einfach so mit ein paar Jungs einfach so, du, wie schmeckt einfach eine Zigarette? Wir wollen mal ausprobieren, rauchen, wie ist das eigentlich so? Ne? Und haben das gemacht, fromme Familie, ne? Ganz. Und trotzdem, das war auch, wo wir sagen, wir wollen mal ausprobieren, was auf der anderen Seite wächst. Und ich weiß, wo ich dann nach Hause kam, und man weiß, wenn ein Haus nicht im Hause nicht geraucht wird, dann wenn einer reinkommt, das merkt man sofort. Und ich guckte meine Eltern an, die waren gerade im Wohnzimmer, saßen im Wohnzimmer, und ich bin so schnell in mein Zimmer verkriechen da, damit nur nicht so. Und ich saß da dann in meinem Zimmer und auf dem Bett und dachte, jetzt ruft er, sagt er, Johann, komm mal her. Und ich saß da und warte, kam nichts. Ich weiß nicht, ich war da ein paar Stunden und kam nichts. Und auf einmal rufen sie zum Abendessen. Und ich kam da und dachte, okay, kam dann zum Abendessen, habe gegessen. Und wo sie so ziemlich weit fertig waren, dann hat einfach Vater einfach erzählt, aus seinem Leben, wie er in seiner Jugend auch Versuchungen gehabt hat, wie er diese Versuchung widerstanden hat und wie er einfach gekämpft hat gegen diese Versuchung und hat einfach seine Geschichte so erzählt und wie er froh ist, dass er damals nicht gemacht das, was wozu er verführt wurde. Und sagte, und ich bin so froh, dass ich so eine Frau habe, so eine Familie habe und. Und ich saß da und das war die beste heilsame Botschaft, die mich bewahrt hat von schlimmeren Sachen. Ich erwartete Prügel, ich erwartete Schimpfe, kam nichts. Aber da kam ein weises Wort mit einem guten Vorbild. Und das hat mich so gepackt und ich habe gesagt, nee. Ich will das nicht. Deswegen, Eltern, eine Ermutigung. Lass uns diese Pflanzen nicht zerstören, sondern Dünger geben. Das, was sie brauchen, um zu wachsen. Ich möchte ein paar Geschichten noch erzählen aus der Bibel. Wir werden nicht lesen, das sind richtig Geschichten, die mich so geschüttelt haben, so herausgefordert haben. Das ist die eine Geschichte von König Ahab, der ist in 1. Könige 20. Wenn ihr heute, das sind so eine tolle Geschichte, wenn ihr heute ist es schlechtes Wetter, könnt ihr heute Nachmittag Ehepaaren oder wie auch immer zusammen und einfach mal diese Bibelstellen mal einfach durchlesen. Das ist die 1. Könige 20. Da fängt die Geschichte an. Aber das geht um diesen König Ahab. Es war ein König in Israel. Und eines Tages wurde die Hauptstadt Samaria belagert. Es war ein König von Aramäisch, König, der hieß Ben-Hadad. Und er kam nicht alleine. Er hat noch andere 32 Könige mitgenommen und hat diese Stadt belagert und wollte Krieg mit ihr führen. Und dann hat er seinen Bote geschickt zu dem König Ahab und sagte so, sag ihm, ich will von ihm das ganze Silber, Gold, Frauen und Kinder. Wenn er das nicht macht, dann komme ich mit Krieg. Der Bote geht dahin und berichtet ihm das, den König Ahab, und er kriegt so eine Angst. Klar, ne? Ein König mit 32 andere Könige belagern diese Stadt, hat er eine andere Wahl? Er sagt, ja, sag den König, er kriegt alles, was er wollt, was er will. Der Bote geht wieder zurück und berichtet dann den König Ben-Habad. So, und er sagt, toll, so einfach geht das. Sagt ihm zu diesem Boten, sagt er, geh mal zurück und sag, ich will alles, was ihm wertvoll ist. Und er geht wieder zu diesem König, israelischen König, und sagt, so, der will alles haben, was dir wert ist. Und er sagt, wow, jetzt wird das aber ein bisschen eng. Er ruft die Älteste der Stadt zusammen und berichtet das ihnen das, so und so ist das. Und alle Älteste der Stadt haben gesagt, nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Und dann haben sie beschlossen, dass sie das nicht machen. Und dann kam ein Prophet und hat gesagt, geh ins Krieg mit diesem, geh ins Krieg und kämpfe gegen diesen aramäischen König. Und das ist richtig eine spannende Geschichte. Und er ist gegangen, hat gekämpft mit ganz, ganz wenig Leute und er hat ihn besiegt, dass die ganze Armee mit diesen 32 anderen Königreichen, die sind geflohen. Und dieser König, Ben-Hadad, musste auf einem Pferd abgehauen, nur um sein Leben zu retten. Nicht mit seiner Königskutsche oder was, er war froh, auf einem Pferd abzuhauen und die haben das eingenommen und verjagt. Und wo ich das gelesen habe, gesagt, das ist genau die gleiche Taktik Satan. Und er kommt zu dir und sagt, ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Und wenn nicht, dann wirst du das und das erleben oder wie auch immer. Und wir kriegen Angst. Wir kriegen Angst und sagen, okay. Aber das ist das Problem. Wenn wir den Satan anfangen zu diskutieren, dann habe ich schon verloren. Dann habe ich verloren. Wenn wir einen kleinen Finger geben, dann zieht er ganz ein. Und das ist eine spannende Geschichte, könnt ihr weiterlesen. Dann kam der Prophet, wo sie besiegt haben, kam der Prophet und sagt, hey, aber dieser Feind, dieser König, der wird nach einem Jahr wiederkommen und der wird dich wieder angreifen. Und das geschah auch so. Er kam wieder, nach einem Jahr. Und die haben wieder gesiegt. Und der Satan wird immer wieder kommen, anzugreifen. Er lässt nicht locker. Er greift dich an. Die nächste Geschichte will ich erzählen von Nehemia. Kennt auch, das ist auch eine lange Geschichte, wo das Volk Israel auch durch seine Sünde leben, hat Gott sie einfach in Gefangenschaft. Der kam Nachbarvölker haben die ganze Jerusalem zerstört, haben die ganzes Volk mitgenommen in babylonische Gefangenschaft und da lebten die und waren ein kleiner paar Leute da geblieben in Israel und dann kam ein Bote, ein paar Leute kamen zu Nehemia und haben berichtet, wie schrecklich da aussieht. Die Stadt ist zerstört, Trümmer noch. Und die Leute, die da leben, die leiden so. Und dieser Mann, der hat gearbeitet bei dem König, er war Weinschenker, der hat den Wein verteilt oder Geschmäcker so dieses. Und wo er diese Botschaft gehört hat, ist er so mit Traurigkeit erfüllt, dass er ging in sein Kämmerlein und hat gebetet, hat für sein Volk, für die Vergangenheit, was das Volk gemacht hat, in Sünde gelebt hat, hat Buße getan für sein Volk und gefleht Gott, dass er doch erhört und lässt diese Stadt wieder aufbauen und das Volk wieder zurück zusammenführen. Und das war eine lange, längere Zeit, wo er so in diesem Kampf stand und gebetet hat. Und eines Tages hat der König das gemerkt. Und hat ihn gefragt, ey, was ist los, Junge? Du warst doch immer so fröhlich und jetzt bist du so traurig? Und dann sagt er, ja, mein König, wie kann ich fröhlich sein, wenn meine Stadt, Stadt meines Vaters zerstrümmert ist, alles weg, wie kann ich dann fröhlich sein? Und dann kam dieses Gespräch und König fragt dann, was willst du machen? Und er hat eine Genehmigung bekommen, dass er für eine Zeit auswandert, sage ich mal, und diese Mauern wieder aufbaut. Das ist auch eine spannende Geschichte, wie König so einwilligt und alles ihm gibt, wo er Material und Baumaststoff und alles kriegt, um diese Mauern wieder aufzubauen. Aber was ich sagen will, wir haben, wenn wir dann weiterlesen, dass wo sie angefangen aufzubauen, die Mauer, da kam auf einmal Nachbar, Leute und haben versucht, verhindert, Krieg mit ihnen geführt. Die wollten nicht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und die mussten kämpfen. Die konnten nicht die Mauern aufbauen, weil da die Feinde kamen und haben nicht erlaubt, diese Mauern aufzubauen. Und wir lesen dann da, dass die haben sich aufgeteilt. Da waren dann praktisch Männer, die in einer Hand haben sie Waffe, mit einer Hand haben sie gebaut, steht so geschrieben. Und die Mauer wurde gebaut. Aber der Feind kam immer wieder, hat angegriffen und wollte nicht, dass diese Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Und das war so wieder so ein Beispiel, wo der Feind auch immer wieder, wenn wir was aufbauen, wir sollen unser Garten, diese Mauer haben. Nicht, dass wir uns verkriechen in unsere Mauer und sagen, wir wollen nichts wissen, aber dass der Feind nicht hineinkommt und hineinpflanzt was Böses. Das ist ein Unkraut, dass wir wirklich schützen sollen. Unser Garten, was Gott dir gegeben hat, wo du aufbaust, schützen, diesen Garten zu schützen. Und der Feind kommt immer wieder und immer wieder zu zerstören. Aber du sollst wissen, dass du eine mächtige Waffe haben. Eine mächtige Waffe. Wir sind nicht einfach mit leeren Händen da stehen und sind ausgeliefert diesem Feind. Nein. Da ist der auferstandene Jesu Christi, der diesen Feind besiegt hat. Glaubst du das? Kannst du Amen dazu sagen? Da ist dieser Feind besiegt und der hat keine Macht. Die Bibel sagt, er geht wie ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe. Uns Angst zu machen mit diesem großen Heer. Wenn du das nicht machst, dann erdrücke ich dich und ich zerstöre dich. Ja, er kann vieles reden, aber der Sieg ist in Jesus Christus. In Jesus, die auferstandenen Jesus Christus. Und wenn wir mit diesem Jesus Christus aufstehen und in diesem Sieg gehen, dann wirst du gewinnen. Dann werden wir gewinnen. Das ist ein Wort von Gott. Und Gott steht zu seinem Wort. Aber du sollst doch wissen, das ist ein geistlicher Krieg. Das ist nicht ein physischer, sondern das hat mit geistlichen Mächten zu tun. Und das geht nur mit Geist zu kämpfen. Wenn du anfängst, aus eigener Kraft irgendwas zu tun, du hast nicht so viel Kraft zu besiegen. Das ist ein geistlicher Kampf. Und dann können wir nur dann, wenn wir verbunden sind mit Jesus Christus, der diesen Kampf besiegt hat, diesen Feind besiegt hat. Da können wir nur mit Jesus Christus das tun. Und das heißt, dass wir in seinem Leben, Willen leben, in seinem Wort leben, sein Wort glauben, annehmen, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus leben, in dieser Einheit leben mit ihm, suchen, seine Gegenwart suchen, diese Gemeinschaft mit ihm suchen. Das ist, wo es uns Kraft gibt, wo uns Energie, wo wir Energie bekommen, um diesen Kampf zu führen. Und das auf verschiedene Art und Weise sind verschiedene Möglichkeiten, wo das, du das machen kannst. Wie gesagt, das ist in seinem Wort zu lesen, zu studieren und glauben an das, was da steht. Da ist dieser Gottesdienst, wo wir zusammenkommen in den Lobpreis, hineinkommen und Gott preisen und loben. Und wisst ihr, in diesem Lobpreis, manchmal sind wir so konzentriert, dass ich Gott danken will, Gott verherrlichen will. Alles richtig. Aber auch die andere Seite, wenn wir hier Lobpreis machen, wenn du in den Lobpreis bist, da bist du in der Gegenwart Gottes. Und da kommt der Feind nicht rein. Umgekehrt, er flieht davon. Er kann diese Gegenwart Gottes nicht ertragen. Und wenn du im Lobpreis bist, dann flieht er weg. Das ist das so wichtig, da gerade so in diese Gemeinschaft zum Lobpreis sein oder in diese Gemeinschaft, wo Christen sind, aufzubauen, Schutz suchen. Da sind verschiedene andere Möglichkeiten. Da sind Hauskreise, wo du auch zusammenkommen kannst. Und da Freitag, dieser Anbetungsabend, wo du tanken kannst. Das sind alles solche Tankstellen oder wo du Kraft nehmen kannst. Da können beten für den anderen, einer für den anderen. Und so verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier verschiedene Seminare in der Gemeinde, Jüngerschaftskurse und alles Mögliche. Das ist alles da, wo wir uns aufbauen können. Und ich weiß, ich kann auch von mir sprechen, ich weiß, wie diese Kämpfe manchmal so anstrengend sind. Nach einer langen Woche, schwer gearbeitet, nach einer langen Woche. Und wie oft muss ich das erleben und mir selber zu sagen, und sagt mein Fleisch, weißt du, Jon, du hast so schwer gearbeitet diese Woche. Da ist die Couch, da ist das Fernseher. Leg dich hin und einfach genieße den Abend. Lass den Anbetungsabend heute einfach sagen, du bist zu müde, ach, lass das. Oder Sonntag, schlaf dich doch aus, ach, einmal Sonntag vergesst, ach, das ist nicht so schlimm, kommst nicht in die Höhle, nein, ist kein Problem. Und so kommt der Satan mit uns diskutieren. Viele andere Sachen, Hauskreise oder was auch immer. Ich, wie gesagt, ich will keinem verurteilen, ich will ermutigen, zu dieser Quelle zu suchen, wo du auftanken kannst, um diesen Kampf zu führen. Wenn du sagst, nein, ich gebe auf, ich will keinen Kampf führen, dann ist kein Problem, dann leb weiter so. Oder dann ist alles okay. Aber wenn es dir wichtig ist, diesen Kampf zu führen, in deiner Beziehung mit ihm, in deine Ehe, deine Familie, Kinder, dann brauchst du das. Dann brauchst du das, diese geistliche Kraft, wo du auftanken kannst und zu kämpfen. Mose ist auch so ein großes Vorbild, noch eine Geschichte von 2. Buch Mose, Kapitel 33, lesen wir auch der Mann Gottes, wo das Volk Israel auch, das war so, dass der Mose war auf dem Berg, wo er diese 10 Gebote bekommen hat und diese 40 Tage und der Volk kriegte Langeweile und hat ein goldenes Kalb aufgebaut und haben den Kalb angebetet. Mose kommt runter und sieht das alles und Gott war verärgerlich und Mose war verärgerlich. Die waren richtig sauer über das Volk und hat Gott gesagt, so, ich habe die Nase voll, ich ziehe nicht mehr mit euch mit. Schluss. Ich werde nicht mit euch mitgehen. Ich schicke den Engel mit euch und so gut. Ich mit diesem, so ein starriges Volk, will ich nichts mehr zu tun. Ich gehe nicht mit. Und Mose geht in Kampf und betet und er nimmt sein Zelt, nimmt aus dem Lager und stellt es weit weg aus dem Lager. Und das heißt da Zelt der Begegnung mit Gott. Und er geht dahin zu kämpfen. Nicht für sich, für das Volk Israel zu kämpfen. Und er sagte auch, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich auch nicht. Dann lass mich hier sterben. Ich gehe ohne dich nicht raus. Er hat das verstanden, dass er mit eigener Kraft nie den Sieg erreichen kann. Er brauchte Gott. Er brauchte diese Beziehung mit Gott, die Führung von Gott. Und er betete. Und er betete für das Volk Israel. Er konnte sagen, weiß Gott, mach mit dem Volk, was du willst. Das ist mir doch so egal. Ist doch dein Volk. Nein. Er hat gesagt, Gott, das ist dein Volk. Und ich stehe im Riss für das Volk, dass dein Name sich verherrlicht, dass du dieses Volk rettest, dass du diesen Volk wieder zu dir ziehst. Und er stand so in diesem Kampf, in diesem Gebet. Und wir lesen dann noch weiter, dass auf einmal kam das ganze Volk, wo dann diese Wolke, Herrlichkeit Gottes kam. Gott, und das ganze Volk kam zu diesem Zelt der Begegnung und haben mit auf Knien Buße getan und geweint und Gott anbetet. Ein Mann ging in das Zelt der Begegnung mit Gott, gekämpft hat für diese Tausende oder Millionen Menschen, die das waren. Und oft habe ich keine Lust mehr zu kämpfen und werden wir so mutlos. Es wird uns egal, wie meine Beziehung zu Gott ist, wie meine Beziehung zu meinem Partner ist, Beziehung zu den Kindern. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Lass das dir nicht egal sein. Lass das dir nicht egal sein. Wie deine Beziehung mit Gott ist, wie deine Familie aussieht. Lass das nicht egal sein. Weil in Hebräer lesen wir, dass uns eine große Belohnung erwartet, wenn wir diesen Kampf verenden haben. Das wird eine große Belohnung haben. Ich will nicht sagen, dass dieses ganze Leben so Kampf, so schwer ist. Nein. Nach jedem Sieg ist eine Feier. Halleluja, Preis und Loben und Sieg und Tanzen ist das. Nach jedem Sieg. Letztes Mal, wo dieser Hans hat hier gepredigt, glaube ich, von diesem Johannes Baumann, ja. Und der hat so einen Satz, das hat mir so dieses von dem Psalm, er sagt, und ihr bereitet einen Tisch unter der Feinden und mitten sich des Feindes. Und dann hat er erklärt, wie das aussieht. Ich fand das so schrecklich. Da liegen Tote und du hast hier einen Tisch und feierst. Das ist doch, geht doch gar nicht. Aber dass dieses Bild, das so da ist, dass du, wenn du jetzt diesen Kampf gewonnen hast mit Jesus Christus und du, Gott, komm mit seinen Engeln. Wir sehen das auch bei Jesus, wo er den Satan widerstanden immer hat. Da kamen die Engel vom Himmel und haben den gelobt und gepriesen. Und das ist nicht, dass wir jetzt so, Christleben ist so schwer, das geht gar nicht. Nein. Du wirst dich freuen, wenn du siehst, wie der Satan da wegläuft und Angst hat für dich oder was auch immer, was du den Sieg hast. Und du schreist, Halleluja, preis den Herrn, Gott ist groß. Und du fängst zu freuen, zu tanzen. Und du siehst, wie dein Beet aufblüht und da wie diese Kinder und alles Frucht anfängt zu bringen. Dann freust du dich im Herbst, wenn du siehst, wie die Frucht aufgeht. Wow, so eine große Tomaten, Äpfel und alles. Wow, toll, ne? Jeder geht und zeigt, mein Nachbar, der ist überhaupt so ein Gärtner, ne? Der ist wirklich, wenn er von der Arbeit kommt, geht im Garten und, glaube ich, geht sofort schlafen. Der ist Tag und Nacht, glaube ich, ist da. Und wenn sie in Urlaub sind, ist die beste Zeit. Sagt, könnt ihr auf unser Garten aufpassen? Und da ist alles, was du willst. Solche Tomaten, wirklich nicht gelogen. Tomaten, Gurken und alles. Ne? Aber er, wirklich, Tag und Nacht sitzt er da und pflückt und dies und jenes. Seine Leidenschaft. Aber er freut sich selber und verteilt den anderen alle. Und wir freuen uns. Und das ist es gerade. Frucht bringen, gute Frucht bringen. Ich glaube nicht, dass ich euch jetzt irgendwie entmutigt habe oder traurig gemacht habe, oder? Ich will ermutigen, liebe Leute, liebe Geschwister, liebe Brüder, Schwester, Freunde. Lass uns gemeinsam als Gemeinde oder ein Hauskreis zusammen machen oder eine Gemeinde, wie auch immer, zusammenkommen und sagen, nein, wir werden beten, wir werden kämpfen, wir werden nicht den Satan abgeben, das, was Gott uns gegeben hat. Nein. Wenn du wirklich das spürst im Geiste, ja, da will ich aufstehen im Geist und vielleicht im Kampf, wo du vielleicht aufgegeben hast, wieder aufnehmen und kämpfen. Sagst, ja, ich will neu anfangen. Ich will nicht aufgeben. Dann steh auf und sag, ja, Jesus, ich will mit dir kämpfen.